Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 30. August. Heute haben wir folgende Themen: Protestcamps AD. Das umstrittene Berner Campingverbot tritt nun definitiv in Kraft. Wo ist der srilankische Journalist Pragit Ekneligoda? Eine Ausstellung gegen das Verschwindenlassen von kritischen Köpfen. Chor der Nationen, heilige Stühle oder ein Crashkurs in Meditation. Die Berner Religionsgemeinschaften feiern das Fett kulturell. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst aber Matthias Strasser die Nachrichten.
Nahe der belgischen Stadt Namur protestierten gestern Abend mehrere Dutzend Menschen. Grund dafür war die vorzeitige Haftentlassung von Michel Martin. Martin ist die Ex-Frau und Komplizin des Kindermörders Marc Dutroux. Dieser hatte Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit seiner Frau und einem weiteren Komplizen 6 Mädchen entführt, misshandelt und zum Teil gefoltert. 4 der Mädchen kamen dabei ums Leben. Martin wurde in der Folge zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. In Belgien ist eine vorzeitige Haftentlassung jedoch möglich, wenn mindestens ein Drittel der Strafe verbüßt ist. Der sozialistische Premierminister Elio Di Rupio kündigte eine Justizreform an. In Namur, wo Martin künftig in einem Kloster leben wird, kam es derweil zu teilweise gewaltsamen Protesten. In Venezuela haben Goldschürfer Anfang Juli offenbar ein Massaker an rund 80 Angehörigen eines indigenen Stammes begangen. Sie hätten das Haus der Indigenen mit einem Helikopter angegriffen. Die Leichen seien teilweise bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Zuvor hatten die Goldschürfer offenbar eine Angehörige des Stammes verschleppt. Dies teilt die Organisation zum Schutz von Ureinwohnern im Süden Venezuelas mit. Die genauen Hintergründe der Tat sind unklar. Die Bundesanwaltschaft darf nicht gegen 2 georgische Spione ermitteln. Der Bundesrat verweigerte die dafür notwendige Genehmigung. Hintergrund sind 2 georgische Staatsangestellte, die im April offenbar mit einem Diplomatenpass in die Schweiz eingereist waren. Sie hatten ein Treffen zwischen einem georgischen Oppositionellen und einem Journalisten in Zürich belauschen wollen. Der Bundesrat gewichtet mit seinem Entscheid die diplomatischen Interessen höher als die juristische Verfolgung vor Spionage. Der Grund für diesen Entscheid dürfte in der Vermittlerrolle liegen, die die Schweiz im russisch-georgischen Konflikt um die Republik Südossetien innehat. Die Post wird zu einer Aktiengesellschaft. Gemäß Mitteilungen des Schweizer Fernsehens hat der Bundesrat den bisherigen Präsidenten Peter Hassler zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Ebenfalls neu als AG organisiert werden sollen die Postfinanz und die Logistik- und Kommunikationsdienste, zu denen auch die Grundversorgung zählt. Bereits bestehend ist die Postauto Schweiz AG. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sind die Ermittlungen gegen den als Heiler bekannt gewordenen Mann abgeschlossen. Ihm wird vorgeworfen, 16 Menschen vorsätzlich mit HIV infiziert zu haben. Die Betroffenen waren in der Mehrzahl Musikschüler des Mannes. Sie wurden in den Jahren 2001 bis 2005 mit HIV infiziert. Der Mann muss sich nun vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und Verbreitung menschlicher Krankheiten in 16 Fällen verantworten. Er weist alle Anschuldigungen von sich. Die Stadt Bern will offenbar die Situation am Schönausteg überprüfen. Dies berichtet die Berner Zeitung. Der Schönausteg ist im Sommer ein beliebtes Sprungbrett in die Aare. Vor gut einer Woche wurde allerdings ein 13-jähriger Junge von einem Brückenspringer getroffen und verletzt. Bauliche Maßnahmen seien derzeit zwar keine geplant, aber man prüfe das Aufstellen von Warnhinweisen. Die Stadt appelliert an die Eigenverantwortung der Aare-Schwimmer. Und zuletzt, morgen Freitag ebenfalls stark bewölkt und regnerisch bei Temperaturen von nur noch 14 Grad. Am Wochenende ist dann eine leichte Wetterbesserung möglich. Allerdings dürften die Temperaturen auch am Samstag unterhalb der 15-Grad-Grenze bleiben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Radio Bern, Sie hören das Rabe Info. In 2 Monaten ist Schluss mit Campieren auf Stadtberner Boden. Am 1. November tritt die neue Campingverordnung definitiv in Kraft. Dies hat der Berner Gemeinderat beschlossen, trotz den breiten Protesten gegen das Verbot. Gegner kritisierten, der Gemeinderat wolle damit die politische Meinungsäußerungsfreiheit beschneiden. Auslöser für das Verbot war das Anti-AKW-Camp am Viktoriaplatz. Ist nun Campieren als politischer Protest in Zukunft nicht mehr möglich? Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause war heute Morgen nicht erreichbar. Stattdessen sprach Wilmar Rall mit Martin Albrecht, Generalsekretär der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie.
Laut der neuen Campingverordnung darf man auf städtischem Boden keine Zelte oder Wohnwagen mehr aufstellen. Das Campieren außerhalb der offiziellen Plätze ist ab dem 1. November verboten. Eigentlich hätte das Verbot ja schon vor einem Jahr in Kraft gesetzt werden sollen. Warum hat sich jetzt das Ganze verzögert um rund ein Jahr?
Es ist korrekt, der Gemeinderat hat die Campingverordnung bereits im 2011 verabschiedet. 2 Beschwerden wurden dagegen eingereicht, wovon eine Beschwerde erst im Mai 2012 durch den Regierungsstatthalter abgewiesen wurde. Es wurde kritisiert, dass die Verordnung nicht mit den Grundrechten, insbesondere der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, vereinbar ist. Der Regierungsstatthalter kam zu einem anderen Schluss und sagte mehr oder weniger, dass die Kundgebungsreglement zusammen mit der Campingverordnung grundrechtskonform ausgelegt werden können und angewendet werden können.
Auslöser von diesem neuen Campingverbot war ja tatsächlich das Anti-AKW-Camp vor dem Hauptsitz der Berner Kraftwerke BKW. Im Frühling vor einem Jahr zelteten mehrere Dutzend Menschen auf dem kleinen Rasen beim Viktoriaplatz. Erst nach 3 Monaten wurde das Gelände dann polizeilich geräumt. So lange toleriert wurde es ja nicht, vor allem aus Solidarität, sondern weil dem Gemeinderat die rechtliche Grundlage fehlte für die Räumung.
Das AKW-Camp kam effektiv in einer Zeit mit Fukushima und der Gemeinderat hatte am Anfang auch großes Verständnis für das Anliegen. Man hat verhandelt, die Betreiber des AKW-Camps waren hier aber nicht einsichtig und schlussendlich führte das dann zu einer Räumung.
Trotzdem fehlte dem Gemeinderat die rechtliche Grundlage für die Räumung.
Ja, die rechtliche Grundlage war sicher schwierig, wenn man das Kundgebungsreglement nimmt und deshalb sollte hier auch das Campingreglement oder die Campingverordnung in Zukunft Hand bieten, um präventiv, aber auch dann in der Räumung konsequenter vorgehen zu können.
Wird es denn jetzt auch in Zukunft möglich sein, Ausnahmebewilligung zu beantragen für politisch motivierte Protestcamps wie das Anti-AKW-Camp oder das Camp auf der Kleinen Schanze, wo für die Rechte der Sans-Papiers demonstriert wurde?
Im Einzelfall werden solche Gesuche geprüft und es ist auch gemäß Campingverordnung möglich, Ausnahmebewilligungen zu erteilen. Man kann Auflagen auch machen, beispielsweise, dass dann gereinigt wird oder dass auch gewisse Schäden nachher dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können.
Das heißt, politisch motivierte Camps sind weiterhin möglich?
Politisch motivierte Camps sind unter gewissen Auflagen, Bedingungen zu bewilligen, wobei sicher eine sehr, sehr restriktive Praxis angegangen werden muss, weil der Gemeinderat klar erklärt hat, dass auf öffentlichem Grund in der Regel also keine Zelte, keine Camps geduldet werden.
Trotzdem kann man nicht sagen, dass das Verbot die politische Meinungsäußerungsfreiheit beschränkt.
Das beschränkt es in dem Sinne schon nicht, weil die Appellwirkung durch andere Formen als durch Camps oder durch Zeltlager kundgetan werden kann. Es gibt eine sehr liberale Praxis in der Stadt Bern, Kundgebungen durchführen zu können und Gesuche werden in der Regel auch bewilligt.
Aber eben wie man an diesem Camp für die Rechte der Sans-Papiers und vor allem am Anti-AKW-Camp gesehen hat, hat diese Art zu protestieren eine sehr viel größere Wirkung. Die Anliegen der Veranstaltenden wurden in der Öffentlichkeit sehr viel breiter diskutiert, als das mit einer einfachen Demonstration möglich wäre.
Ja, es gilt aber trotzdem abzuwägen zwischen den verschiedenen Interessen im öffentlichen Raum und auch den Auswirkungen. Solche Camps haben ja in der Regel dann auch große Schäden hinterlassen an den Grünzonen in der Stadt Bern. Da muss wirklich abgewogen werden und im Einzelfall dann geschaut werden, welche Form kann man bewilligen.
Sagt Martin Albrecht, Generalsekretär der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie der Stadt Bern.
95,6. Rabe Info.
Pragit Eknelligoda aus Sri Lanka war offenbar zu kritisch. Vor 2,5 Jahren verschwand der Journalist, Karikaturist und Regierungskritiker spurlos. Seine Ehefrau Sandhya Eknelligoda versucht mit allen Mitteln, ihren Mann wieder zu finden. Heute Abend weilt sie in Bern zur Vernissage der Ausstellung «Wo ist Pragit?». Die Ausstellung will ein Zeichen setzen gegen das Verschwindenlassen von kritischen Menschen. Organisiert hat sie die Gesellschaft für bedrohte Völker, unterstützt von Amnesty International. Wilmar Rall berichtet.
Heute Abend, am Internationalen Tag der Verschwundenen, öffnet die Ausstellung «Wo ist Pragit?» ihre Tore. Die nächsten 2 Wochen sind in der Villa Stucki die bewegenden Karikaturen von Pragit Eknelligoda zu sehen, dem regierungskritischen Journalisten und Karikaturisten aus Sri Lanka.
Pragit Eknelligoda ist ein Singalese, der sich in seinen Aufsätzen, seinen journalistischen Beiträgen, aber eben auch zeichnerisch in seinen Karikaturen mit der politischen Realität seines Landes auseinandergesetzt hat. Er hat die Demokratie hinterfragt oder das Funktionieren der Demokratie in Sri Lanka. Er kreidet die Intransparenz der Justiz an. Er beschäftigt sich mit Fragen der Religion, der Gewalt gegen Frauen, dem patriarchalen System, aber auch mit der Rolle der Medien und vor allem auch der Massenmedien in Sri Lanka.
Wegen seinen kritischen Aufsätzen und Karikaturen ist Pragit Eknelligoda vor 2,5 Jahren spurlos verschwunden, sagt Anna Leising von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Pragit verschwand am 24. Januar 2010 spurlos nach einem Auslandaufenthalt. Er hatte kurz vor seinem Verschwinden mit Freunden darüber gesprochen, dass er sich verfolgt fühle. Seine Frau ging sofort zur Polizei und wollte eine Vermisstmeldung aufgeben, doch die Polizei weigerte sich in einem ersten Anlauf, eine solche Anzeige entgegenzunehmen. Erst einige Wochen später hat sie dann eine Vermisstmeldung von Pragit aufgenommen und offiziell eine Suche eingeleitet.
Diese Suche aber habe nichts ergeben, worauf seine Ehefrau Sandhya Eknelligoda eine breite internationale Kampagne lanciert habe, um ihren Mann wiederzufinden. Sandhya Eknelligoda forderte eine unabhängige Untersuchung, um das Verschwinden von Pragit aufzuklären und ist damit selber ins Kreuzfeuer der sri lankischen Regierung geraten.
Sandhya hat bei der UNO vorgesprochen, beim Menschenrechtsrat. An verschiedenen Orten ist sie gewesen und hat von ihrer Situation und vom Verschwinden ihres Mannes erzählt. Sie wurde daraufhin von der sri lankischen Regierung öffentlich gedemütigt, als Lügnerin bezeichnet. Sie sei gar nicht Opfer des forcierten oder des gewaltsamen Verschwindenlassens, oder besser gesagt ihr Mann, sondern ihr Mann habe sie einfach verlassen und lebe nun im Ausland und sie wolle das nicht wahrhaben.
Bis heute weiß Sandhya Eknelligoda nicht, ob ihr Mann noch lebt oder nicht, ob er weggesperrt oder gar umgebracht wurde. Von Seiten der Regierung erhalte sie widersprüchliche Informationen.
Sandhya hat am UNO-Komitee gegen Folter vorgesprochen. Dort hat ein Regierungsmitglied ihr versichert, dass ihr Mann lebe, und zwar im Ausland, und er schon wisse, wo er sei. Sandhya hat daraufhin dieses Regierungsmitglied in Sri Lanka vor Gericht zitiert, damit er dort seine Aussage wiederholen müsse vor Gericht und ihr sagen müsse, wo denn ihr Mann sei, wenn er es ja schon wisse. An diesem Gerichtstermin stand dann allerdings nicht die Aussage dieses Regierungsmitglieds im Zentrum, sondern Sandhyas öffentliche Arbeit zum Thema verschwinden lassen. Sie wurde vor Gericht kritisiert, dass sie sozusagen die dreckige Wäsche im Ausland wasche.
Sagt Anna Leising von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die Ausstellung «Wo ist Pragit?» in der Villa Stucki wird heute Abend mit einer Podiumsdiskussion eröffnet. Sandhya Eknelligoda wird dort persönlich anwesend sein. Mehr Informationen zur Ausstellung und zu den Hintergründen gibt's im Internet. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem letzten Hintergrundbeitrag. Heilige Stühle, Crashkurs in Meditation und der Koordinationen. Das sind alles Programmpunkte des Fête Culturelle. Denn Religionen sind wichtige kulturelle Träger. Von heute Donnerstagabend bis am Sonntag feiern sich denn auch die Berner Religionen. Sowohl die traditionellen christlichen Kulte als auch die Religionen der Neuzuzüger und Neuzuzügerinnen, wie zum Beispiel der Islam oder der Hinduismus. Michael Spar wollte vom Mitorganisator David Leutwiler wissen, was gibt es da zu feiern?
Ja, uns erwartet ein viertägiges Fest, in dem Bernerinnen und Berner aus verschiedenen Kulturen und Religionen gemeinsam das friedliche Zusammenleben feiern. Wir erwarten Gespräche über Religion und Gesellschaft, über Religion und Politik und Religion und Kunst. Wir erwarten auch kulturelle Events, Konzerte von zum Beispiel von Fatoumata Dembele aus Burkina Faso oder Nilsa aus Mosambik oder dem Modusquartett von Omri Hasson. Eine ganze Menge an kulturellen und inhaltlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema der Vielfalt.
Vielfalt und Religion als Thema, wenn man das Programm anschaut, es wird sehr viel Verschiedenes geboten. Man könnte es aber auch ein bisschen als eine Art PR-Aktion für das Religiöse anschauen. Was würden Sie dazu sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass Religion PR braucht. Religion ist in dem Verständnis vor allem auch der Migranten, die hier leben, ein Teil der Kultur. Diese starke Trennung, wie wir sie in der Schweiz oder in Zentraleuropa haben, in der Kultur und Religion zwei verschiedene Dinge sind, die gibt es andernorts weniger stark. Und ich denke, wir müssen uns da auch eine Scheibe davon abschneiden, dass das Nachdenken über Fragen, die nicht von Hand vielleicht gerade greifbar sind, durchaus ein großer Mehrwert in unserer Kultur darstellen kann und darstellen sollte.
Können Sie uns ein Beispiel geben, wo dass wir das so hautnah erleben könnten, jetzt konkret an diesem Wochenende?
Ich denke zum Beispiel die Veranstaltung am Freitag um 6:30, Politik und Religion braucht neue Regeln, in der Konrad Specker von der DEZA auftreten wird, zusammen mit Ursula Marti vom Stadtrat und Herrn Peter Hussein Kunz, der dem sufischen Islam zuzuordnen ist. Da wird bestimmt diese neue Regeln, die die Gesellschaft eben braucht, im Zusammenspiel mit den Religionsgemeinschaften, die neu hierher gekommen sind, wird da thematisiert werden. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist die Ausstellung Heilige Stühle, die zwischen Niedeckkirche und Laubeckstraße, wo das zwischengenutzte Haus der Religionen zurzeit sich befindet, da aufgestellt ist, also im vor dem Bärengraben und im Rosengarten auch. Das sind 9 Stühle mit 9 Fragen und verschiedene Bernerinnen und Berner geben dazu Antwort und inspirieren, um die Frage als Zuschauer selber zu beantworten. Und dann führt dieser Gang durch die Stühle direkt zu unserem aktuellen Haus der Religionen, wo sich Religionsgemeinschaften in diesen Tagen vorstellen werden.
Und wo würden Sie die Kunstfreunde hinschicken?
Die Kunstfreunde, wenn sie sich intellektuell mit Kunst auseinandersetzen wollten, dann schicke ich sie ebenfalls ans Podium am Samstag um 6:30. Wenn sie es eher auf der intuitiv erleben möchten, dann könnten sie zum Beispiel um 15.30 Uhr Samstagnachmittag in der Niedeckkirche plastische Mentalsprache von Antoine Twernbold, einem Kommunikationsplastiker, zusammen mit Improvisationsklängen der Orgel genießen oder daneben jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag um 8:30 mit jugendlicheren Konzerten im Niedeckhof.
Sie, David Leutwiler, sind vom Haus der Religionen. Wie sieht's da aus? Jetzt ist ja der Baustein gelegt. Wie geht's weiter?
Ja, wir sind auf gutem Weg. Das Fête Culturelle, das jetzt stattfindet, ist ein Teil dieses Weges, ein ganz wichtiger Teil. Der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit unter Leuten mit verschiedenen religiösen Hintergründen oder auch eben nicht religiösen, die bei uns ja sehr willkommen sind, der muss noch gefestigt werden auf dem Weg zu diesem Haus, das wir dann in 2 oder 3 Jahren gemeinsam bewohnen werden.
Sagt David Leutwiller vom Fetz Kulturell. Das Fest beginnt heute Donnerstag und dauert bis am Sonntag. Den Link zum Festprogramm finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Redaktion der heutigen Sendung: Wilmar Rall, Matthias Strasser und Michael Spahr. Moderation: Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Adi miteinander.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.